Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Moin, liebe Gemeinde.
Moin.
Ist Ihnen auch so warm?
Ja.
Die Heizung spinnt. 22 Grad hat sie hier angezeigt. Da haben sie gleich abgestellt. Aber man stelle sich vor, sie wäre heute ganz ausgefallen. So kann man es dann auch wohl aushalten. Ich habe einmal den Wochenspruch für den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr hier angeschlagen. Wenn das Kirchenjahr zu Ende geht, dann geht es nochmal so um die großen Themen. Was kommt am Ende? Und die Losung, ich habe sie einmal mit dem Gegenteil ausgezeichnet, wenn man sie ins Gegenteil verkehren würde. Und dann wird es, glaube ich, deutlich, wie aktuell die ist. Unselig sind die, die Unfrieden stiften. Ich glaube, das könnte ich hinterleben, so manchem halten, was wir gerade so in der Politik erleben. Und was das denn bedeutet, wenn jemand immer wieder Aufruhr und Unfrieden stiftet und wo, zu welchem Unheil das dann führt. Dazu müssen wir gar nicht ganz über den Teich gucken, da auch, aber auch bei dem, was bei uns in Deutschland stattfindet. Und deswegen die Frage auch für uns, auf welche Seite schlagen wir uns denn? Frieden stiften, das ist nicht für etwas besonders politisch Motivierte oder Aktive, sondern etwas, wo wir uns eigentlich fragen müssen, auf welcher Seite wirken wir mit? Wirken wir mit an Gottes Frieden in dieser Welt, in all seinen Formen? Denn so ein Stillehalten und dass man sagt, ach, ich kümmere mich nicht, sollen andere machen, das geht eigentlich nicht darum. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Gott gebe uns seinen Frieden und er mache uns zu seinen Friedensstiftern. Amen. Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 85. Wir sprechen gemeinsam.
Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Ja, seine Hilfe ist denen nahe, die ihn verehren. Und so wird seine Herrlichkeit wieder in unserem Land wohnen. Güte und Wahrheit finden zueinander, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns. Wahrheit wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit geht vor seinem Angesicht her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. Herr, lass uns doch deine Güte erfahren. Wir brauchen deine Hilfe, gib sie uns.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Leads me into life.
Wir wollen beten.
Barmherziger Gott, diese zerstrittene Welt braucht Frieden, im Großen wie im Kleinen. Du stehst für Frieden, in dir sind alle Unterschiede, aller Streit aufgehoben. Jesus ist dein Friede für unsere Welt. Herr, wirke durch deinen Heiligen Geist Frieden in der Nähe und in der Ferne. Erfülle unsere Herzen mit Glaube, mit Liebe und Hoffnung, dass wir zu Friedensstiftern werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag hören wir aus dem Lukas-Evangelium im 17. Kapitel, die Verse 20 bis 24. Der Text handelt vom Kommen des Reiches Gottes. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sagte zu den Jüngern, es werden Tage kommen, in denen ihr euch danach sehnt, auch nur einen von den Tagen des Menschensohns zu sehen. Doch ihr werdet ihn nicht sehen. Und man wird zu euch sagen, siehe, dort ist er, siehe, hier ist er. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag erscheinen. Halleluja. Wir sprechen zusammen das Glaubensbekenntnis gleich.
Das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Thank you. Dankeschön.
Wir hören Gottes Wort aus dem 1. Thessalonicher Brief, dem 5. Kapitel, unter der Überschrift Leben angesichts der Wiederkunft des Herrn. Dort schreibt Paulus: Nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet, wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit. Da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen. Dann gibt es kein Entkommen. Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel, deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht oder der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben, ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie ihr es ja schon tut. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wie wird das alles wohl weitergehen? Sie haben das vermutlich auch verfolgt, die Wahlen in den letzten Tagen in den USA. Und ja, ich bin froh, dass man im Moment noch nicht die Nachrichten davon hört, dass es zu ernsthaften Auseinandersetzungen mit Menschenschäden gekommen ist. Aber das Gefühl ist in der Luft, dass das nicht weit davon weg ist, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen jetzt nach den Wahlen auch wirklich aufeinander losgehen. Nicht nur verbal, sondern ja mit Gewalt. Und bei uns kaum ein Gespräch, Sie werden mir das bestätigen können, wo es dann doch früher oder später nicht doch irgendwie um Corona geht. Und wenn man sich das so beobachtet, so im Frühjahr, als das so losging, da war häufig noch so, dass man beieinander stand und sagte, ja, kennst du eigentlich jemanden, der das hat? Ich kenne keinen. Und wie schlimm macht das eigentlich wohl sein? Aber ein halbes Jahr später, ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die entweder in Corona-Quarantäne sind oder selber erkrankt sind. Und wir kennen jetzt auch die Menschen, die plötzlich sagen, ich bin in Kurzarbeit. Ich habe vielleicht meine Arbeit verloren. Ich bin gesundheitlich angeschlagen. Und wir sehen die Zahlen, wie sie sich entwickeln. Und man kann schon auch fragen, wo geht das hin? Wo stehen wir? Und wenn wir bei diesen Themen sind und dann einmal guckt, so andere Themen, die sind einfach von unserer Tagesordnung verschwunden, als würde es sie gar nicht mehr geben. Wie viel haben wir über den Klimawandel gesprochen? Kommt jetzt immer nur so ganz am Rande noch vor. Aber dass sich etwas verändert in unserer Welt, das ist ja nach wie vor so. Das Thema drängt ja auch, ja? Es ist ja nicht einfach weg. Und dass Menschen in Kriegen leben, in Syrien immer noch Krieg, man hört gar nichts mehr davon, aber dort ist immer noch Krieg und in vielen anderen Ländern. Menschen auf der Flucht, Menschen im Hunger, alles Themen, die gar nicht da sind, und trotzdem gehört das alles zu unserer Wirklichkeit dazu. Ein Satz, den ich in letzter Zeit häufiger höre, ist: Es wird immer schlimmer. Wie wird das alles weitergehen? Und wir hören die Stimmen, dass Menschen sagen: Ja, wir rasen eigentlich einem Weltuntergang entgegen. Es gibt so ein Bild, dass jemand sagt: Eigentlich ist es doch so, die Menschheit sitzt in einem Zug und dieser Zug, der nimmt immer mehr Fahrt auf, er kann gar nicht mehr angehalten werden und eigentlich wartet doch der Abgrund. Aber es gibt auch diejenigen, die so ganz auf der anderen Seite sind. Ich war beim Geburtstag und da sagte jemand: Geburtstag feiern jetzt, so wie man das möchte, das geht ja überhaupt gar nicht. Aber wenn das hinter uns liegt, dann geht es doch weiter. Und dann holen wir auch Dinge nach, die im Moment im Ruhen müssen. Wie geht das weiter? Das sind Fragen, die sich Menschen zu allen Zeiten wieder neu gestellt haben. Sie haben ja in ganz unterschiedlichen Situationen gelebt. Paulus, der den ersten Brief an die Thessalonicher schreibt, das ist vermutlich der erste Brief, den er überhaupt geschrieben hat, an die erste Gemeinde, die er in Thessalonich gegründet hat. Da haben die Menschen sich auch gefragt: Wie kann das für uns als Christen hier eigentlich weitergehen? Das Römische Reich war ja bekannt dafür, da gab es viele Götter, viele Anschauungen, jeder konnte eigentlich so ein bisschen glauben, was er wollte, wenn er die anderen auch so stehen ließ. Und die Christen machen jetzt plötzlich die Erfahrung, wo wir sagen: Wir haben nur einen Herrn, wir haben nur einen Gott, wir bezahlen unsere Steuern, aber wir erkennen diesen Kaiser nicht als Gott an. Und bestimmte Dinge, die man miteinander so tat in der Gesellschaft, sagten die Christen: Wir machen das nicht mehr. Und plötzlich standen sie auf der Abschussliste. Es wurde ihnen schlecht nachgeredet. Sie wurden aus Familien ausgeschlossen. Sie wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und sie merkten, wie das Klima immer rauer wird, sodass sich die Ersten vielleicht schon gefragt haben: Lohnt sich das eigentlich mit dem Christsein? Oder kehre ich nicht einfach wieder in das Alte zurück? Aber das war nur die eine Seite, dass die Christen merken, das wird ungemütlich in dieser Gesellschaft. Wir werden an den Rand geschoben. Das andere, mit dem sie sich auseinandersetzen musste, das hat ihnen vielleicht fast noch mehr zugesetzt. Wir sprechen das in jedem Glaubensbekenntnis. Ich weiß gar nicht, ob wir uns der Sprengkraft eigentlich dessen bewusst sind, was wir da eigentlich dann immer sagen. Wir sprechen im Glaubensbekenntnis: Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ein ganz fester Bestandteil des christlichen Glaubens, dass der Glaube sagt: Am Ende der Zeit kommt Jesus und hält Gericht über diese Welt. Im Alten Testament schon lange angekündigt als Tag des Herrn. Gott lässt nicht alle Fünfe gerade sein, sondern es kommt der Tag, wo die Menschheit, wo wir die Rechnung von ihm präsentiert bekommen. Dann muss dann jeder sich vor Gott verantworten. Und damals war es so, in der Zeit, in der Paulus lebte, da sagten die Christen: Dieser Tag, der steht doch eigentlich aus. Das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, das dauert doch nicht mehr lange. Aber jetzt sind sie schon einige Jahre Christen und ein Tag nach dem anderen passiert nichts. Und vielleicht hat ihnen das noch mehr zugesetzt als die Verfolgung, die mehr werden. Irgendwie dieses Gefühl: Wo bleibt denn jetzt Gottes Hilfe? Es wird immer alles bedrohlicher und wo greift er dann eigentlich an? Paulus geht auf die Situation damals ein, aber ich habe den Eindruck, das, was er für die Menschen dort sagt, da ist auch etwas dabei, was für uns, auch noch für unsere Gegenwart, wertvoll und gut zu hören ist. Paulus schreibt: Über die Frage nach Zeit und Stunde brauche ich euch aber nicht zu schreiben, liebe Geschwister. Ihr wisst ja ganz genau, dass der Tag des Herrn so unerwartet kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich musste da schmunzeln bei dem Bild, was Paulus sich da so überlegt hat, um das zu beschreiben, was er sagen will. Man muss sich das einmal so vorstellen. Da ist ein Dieb, der hat ein Haus ausgekundschaftet, der weiß, die Bewohner sind in Urlaub, die Nachbarn, die sind weit genug weg, da kann ich also in aller Ruhe hingehen. Und dann steht dieser Dieb vor der Tür, bricht die Tür ganz langsam auf, tritt in den Flur und dann geht das Licht an und hinter ihm und vor ihm steht die Polizei und sagt: Herzlich willkommen, wir haben Sie schon erwartet. So ist es ja nicht. Und das sagt Paulus auch. Der Tag des Herrn, wenn Gott kommt, das ist nicht so, als dass man das einfach jetzt berechnen könnte und sagen könnte, dann ist das. Und es geht, glaube ich, Paulus nicht nur darum, dass er sagt, berechnet nicht einen Tag X, der irgendwo weiter vorne liegt, sondern der sagt auch, wie könnt ihr eigentlich wissen wollen, was die Zukunft bringt? Und vielleicht sagt Paulus uns damit auch ganz vorsichtig, Vorsicht vor denen, die die Zukunft nur in düsteren Farben malen und nur darauf aus sind, die Ängste zu schüren. Was ist das für ein Satz, wenn jemand sagt, sie stehlen uns die Wahl? Was werden da für Ängste ausgelöst? Wer stiehlt und wer macht da was? Und was passiert da Dunkles? Paulus sagt, Vorsicht vor denen, die die Zukunft so in dunklen Farben malen. Die wissen nicht, was morgen kommt. Aber ebenso warnt Paulus auch damit vor denen, die sagen, es ist doch alles in bester Ordnung. Nehmen wir nochmal das Thema Klimawandel. Ich glaube, das, was die Wissenschaftler auf den Tisch legen, da kann man nicht einfach sagen, naja, wir hatten mal ein paar Jahre schlechtes Wetter oder Dürre, sondern die Zahlen, die zeigen, dass es schlechter wird. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, ist doch gar keine Gefahr, geht doch alles gut weiter. Und Paulus warnt, glaube ich, auch vor denen. Und dann erleben wir die Menschen, ja, die alles in einen Topf werfen und alles verdrehen und dann wird es noch schwieriger. Gestern wieder eine Querdenker-Demonstration, 20.000 Menschen ohne Mundschutz, ohne Abstand. Und auf der einen Seite ist es alles gut, es droht doch gar keine Gefahr durch Corona, alles ist gut. Und auf der anderen Seite, alles ist schlecht, unsere Freiheiten werden immer mehr eingeschränkt und da wird alles heillos irgendwie durcheinander gemischt. Ich glaube, Paulus warnt nicht nur davor zu sagen, rechnet nicht irgendwie weit voraus, wo was sein könnte, sondern seid allen doch misstrauisch gegenüber, die alles in hellen Farben malen oder die alles plötzlich in dunklen Farben malen wollen. Ich erinnere mich an meinen Papa, wie er so an seine Kindheit zurückdenkt und dann so gesagt hat, damals haben die älteren Leute schon gesagt, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist mein Papa selber 80 Jahre und es ist immer noch irgendwie weitergegangen. Und vielleicht ist es auch so eine Gruppe von Menschen, die einfach sagt, naja, es wird nicht richtig besser, es wird nicht richtig schlechter. Irgendwie findet sich das denn wohl zurecht. Wer weiß es denn nun? Wer hat denn recht? Die Optimisten, die sagen, das Glas ist doch noch gut halb voll. Die Pessimisten, die sagen, das Glas ist schon längst halb leer. Oder diese Realisten, die irgendwie sagen, naja, irgendwie 50-50, kein Grund zum Jubeln, aber auch kein Grund zum Klagen. Paulus sagt, wir kennen die Zukunft nicht. Wir wissen nicht, was kommt. Und dann fügt er hinzu, und trotzdem ist unsere Zukunft gewiss. Der Tag des Herrn kommt. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, wer auf uns zukommt. Wir haben das im Evangelium gehört. Die Pharisäer haben Jesus auch angezählt und haben gesagt, wenn du so groß von Gottes Reich sprichst, wo ist das denn? Und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird auch nicht sagen können, hier ist es oder dort ist es. Denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man kann das, was da im Griechischen steht, auch übersetzen, das Reich Gottes, das ist mitten in euch. Und deswegen wirft das Paulus auch 20 Jahre später, nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, nicht aus der Bahn. Man könnte ja fragen, wo ist denn etwas von diesem Reich Gottes etwas greifbarer und sichtbarer geworden? Aber Paulus lässt deswegen den Kopf nicht hängen. Denn er glaubt, dass der, der angefangen hat in dieser Welt, in Weihnachten werden wir in wenigen Wochen wieder feiern, der, der es angefangen hat, der diese Welt in der Hand hält, diese Welt auch nicht wieder loslässt. Das Reich Gottes, Gott kommt. Nicht das Chaos, nicht irgendwas anderes ist das Letzte, sondern sein Wort und was er tut. Was heißt das für uns? Einfach die Dinge abwarten, Hände in den Schoß legen, Tee trinken? Paulus schreibt, liebe Geschwister, ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des Tages. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Licht hat immer Wirkung. Wo Licht und Dunkelheit aufeinandertreffen, wird es zumindest ein wenig hell. Auch wenn ein kleines Licht nicht alles erhellen kann, aber da, wo ein Licht brennt, da wird etwas anders. Und Paulus nimmt dann noch ein militärisches Bild dazu. Er sagt, ein Soldat, der schützt sich doch gegen Angriffe mit seinem Brustpanzer, mit einem Helm. Und er sagt, das ist eigentlich auch genau die Ausrüstung, die ihr für diese Welt braucht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das ist eigentlich euer Helm, euer Panzer. Das ist eigentlich, mit dem ihr unterwegs sein könnt. Ja, die Gefahren in dieser Welt sind real. Paulus sagt nicht einfach, es ist alles gut, aber er sagt, es wird gut. Wir glauben, dass Gott diese Welt in seiner Hand hat und darum auch das Ende dieser Welt. Wir lieben als Kinder Gottes diese Welt, so wie Gott diese Welt liebt. Und deswegen geben wir diese Welt nicht auf. Ein Rückzug ins Kloster und sagen, das interessiert uns nicht, kann das nicht geben. Wir hoffen und zünden damit ein Licht in der Finsternis an. Wir haben vor einiger Zeit so eine schöne Solarlampe geschenkt bekommen. Die steht bei uns auf der Terrasse. Und im Sommer hat die immer schön geleuchtet. Und jetzt im Winter, wo man abends sagt, jetzt wäre es eigentlich schön, dass sie hell leuchtet, jetzt wirft die nur noch so ein ganz mattes Licht. Ja, woran liegt das? Sie hat nicht die Chance, dass sie am Tag das Licht aufsammeln kann, dass sie am Ende des Tages dann wieder abstrahlen kann. Nehmen das mal so als Gleichnis für unser Leben, unser Glauben als Christen. Wenn wir etwas ausstrahlen wollen, wenn wir etwas weitergeben wollen, dann müssen wir uns selber erstmal am Licht ja wieder beleuchten lassen. Deswegen ist das so wichtig und gut, dass wir in diesen Tagen auch sagen, wir kommen zum Gottesdienst, wir kommen zueinander. Wir erleben ein ganz wenig Gemeinschaft miteinander, wir hören auf Gottes Wort, wir hören gute Lieder. Das ist immer so, wenn Tomke oder jemand anders hier singt, eigentlich klatscht immer jemand, ja, weil es einem selber, ja, weil Tomke natürlich schön singt, aber weil es einem natürlich auch damit gut tut. Wir haben die Aufgabe zu gucken, ja, wo sammeln wir Licht in diesen dunklen Zeiten, damit wir von diesem Licht auch wieder abgeben, denn Licht kann gar nicht anders, als wieder auszustrahlen. Jesus, das Licht der Welt, macht uns zum Licht der Welt und darum wollen wir das auch sein. Im allerletzten Kapitel, die letzten Worte der Bibel, da steht die Zusage Jesu, ja, ich komme bald. Und dann folgt noch ein ganz kurzes Gebet. Amen. Komm, Herr Jesus. Und so wollen wir leuchten, bis er kommt. Amen. Ja, Licht in der Dunkelheit, das brauchen wir gerade dann, wenn wir einen lieben Menschen von uns geben mussten. Am Montag, den 19. Oktober, verstarb im Alter von 79 Jahren Herr Bernhard Sandja aus der Hölderlinstraße. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof in Raudermoor. Am 21. Oktober verstarb im Alter von 96 Jahren Herr Hans-Georg Apel aus der 1. Südwike. Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof 1. Südwike. Und am Sonntag, den 1. November, verstarb im Alter von 69 Jahren Herr Dieter Helmut Schmidt. Die Beerdigung war Donnerstag auf dem Friedhof 1. Südwike. Wir wollen beten. Herr unser Gott, noch sehen wir das Licht nicht, das auf uns wartet. Noch sind wir in mancher Nacht und Dunkelheit gefangen, so manchem Schmerz und Trauer. Und doch bitten wir dich, komm du schon in diese Dunkelheit hinein, komm du uns nahe, tröste uns, stärke uns und lass uns Menschen an der Seite sein, dass wir uns gegenseitig tragen. Herr, und mach uns gewiss, dass wir auf dein Licht zugehen. Bleibe du bei uns. Amen. Die Kreuze unserer Verstorbenen, die haben wir da hinten an der Wand aufgehängt, damit wir als Gemeinde auch die Menschen, die uns wichtig sind, weitertragen. Dank darf ich sagen für die Kollekten der vergangenen Woche. Da steht da angeschlagen: Gott segne Geber und Gaben. Ich habe da schon auch darauf hingewiesen, gerade in diesen Zeiten, wo Gottesdienste dann weniger besucht sind und Werke und Anliegen wichtig sind, dass sie finanzielle Unterstützung bekommen, das ist schwieriger. Wie gut, dass das dann an der einen oder Stelle dann doch gut liegt, dass gut hinkommt, das Geld zusammenkommt. Wir haben die Kollekte am Ausgang seit einiger Zeit in zwei Teilen. Das heißt nicht, dass sie zweimal zur Kasse gebeten werden, sondern dass sie geben, was ihnen wichtig und am Herzen ist. Zum einen ist das hier direkt im Turm für die Diakonie. Menschen in unserer Mitte, ja, die auch durch Corona noch einmal mehr abgehängt werden, als sie es vielleicht auch schon sind. Wir als Kirchengemeinde bekommen da einiges von mit, weil Helmut in dem Bereich arbeitet und uns immer als Kirchenvorstand auch deutlich macht, die Not ist in unserer Mitte, nicht ganz weit weg, ganz anderswo. Und die Kollekte dafür im Turm ist für Menschen bei uns in unserer Mitte bestimmt. Aber und auch gibt es eine zweite Kollekte, die ist dann kurz vor dem Turm, wenn man dann aus der Kirche hinausgeht. Selig sind die Frieden stiften, das ist der Wochenspruch. Und dafür ist dann auch die Kollekte bestimmt für die landeskirchliche Friedensarbeit. Gewaltprävention soll gefördert werden. Und als Begleittext heißt es: Selig sind die Frieden stiften, diese Verheißung Jesu nimmt der Fonds Frieden stiften ernst. Gemeinden gestalten friedensfördernde Aktionen, zum Beispiel mit Frühandachten in der Friedensdekade, Fahrten nach Bergen-Belsen oder zum internationalen Friedenscamp. Diese konkreten Projekte werden unbürokratisch gefördert. Der Fonds Friedensstiften fördert niedrigschwellige Projekte und Veranstaltungen mit einem friedensstiftenden bzw. gewaltvorbeugenden Charakter. Das Spektrum reicht von einer Konfirmandenfreizeit über Theaterprojekte zu einer Versöhnungsfahrt nach Polen. Das ist auch genau das, was der Kirchenkreis für nächstes Jahr plant, eine Fahrt nach Polen mit einer Zeit in Auschwitz, dass wir die Augen nicht vor dem verschließen, was unsere Vergangenheit hervorgebracht hat, damit wir in unserer Gegenwart sensibel für diese Fragen bleiben und dort ja, unser Gewissen schärfen lassen und selber dann auch wieder weitergehen und weitergeben. Auf dem Altar liegen Karten, auch die kann man mit dem nötigen Abstand mitnehmen. Sie wissen das, es ist gut, jemandem einen Gruß zu bringen. vielleicht auch mit dem nötigen Abstand, aber dann doch zu sagen, du bist nicht allein gelassen, du bist nicht einsam, ich habe an dich gedacht, ich bin für dich da. Und es gibt, wusstest du, dass ich das sagen wollte, im Fahrbüro wieder Paketkarten für unsere schöne Aktion, schreibt unsere Sekretärin, Fähnchen schenken Fähnchen. Auch das wird in diesem Jahr alles ein wenig anders gehen. Sie haben das vielleicht aus den Vorjahren noch so ein bisschen, da konnte man sich hinten von der Wäscheleine sich die Paketkarten holen. Aber das geht ja mit dem Abstand auch alles etwas anders. Aber dafür können Sie ins Kirchenbüro gehen, sich dort eine Karte aussuchen. Und ja, auf die Art und Weise wollen wir auch dem einen oder anderen ein kleines Licht in seinen Alltag, in seine schwierige Situation hineinbringen. Am nächsten Sonntag feiern wir dann Gottesdienst, im Kirchenjargon eigentlich der zweitletzte Sonntag des Kirchenjahres, aber eben auch Volkstrauertag. Wer letztes Jahr dabei war, kann sich vielleicht erinnern, Detlef Plaisir hat da mitgewirkt. Wir haben aus Feldpostbriefen von Menschen aus der Zeit des Krieges Dinge gehört. Auch dieses Jahr wird so etwas geplant. Es gibt einen Poetry Slam, das ist etwas eher für jüngere Leute, wo jemand dann ja auch mit, ich sag mal, mit flotter Zunge die Dinge dann auf den Punkt bringt. Und im Anschluss wird es vermutlich, ich sag mal vermutlich, den Gang auch zu den Denkmälern geben, wenn das möglich ist. Das ist wohl so ein bisschen im Moment auch in der Diskussion. Aber herzliche Einladung zum Volkstrauertag am nächsten Sonntag. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr unser Gott, diese Welt kommt aus deiner Hand und sie bleibt in deiner Hand. Wir gehen deiner Zukunft entgegen. Du hast das letzte Wort. Wir danken dir dafür, wo wir Erfahrungen von Frieden gemacht haben, wo das im familiären Bereich gelungen ist, dass wir wieder aufeinander zugegangen sind und uns nach Streit wieder die Hand reichen konnten. Wir danken dir dafür, wo es auch Frieden werden konnte zwischen Völkern. Immer spielen Konflikte, immer gibt es noch Krieg, aber wir können auch auf das sehen, wo Frieden gelungen und gewachsen ist. Herr, wir bitten dich, lege denen das Handwerk, die Gräben zwischen den Menschen aufreißen. Ob das gerade wie in den USA ist oder hier bei uns auf den Demonstrationen. Herr, stärke du diejenigen, die den Frieden fördern, die Frieden stiften, die das Miteinander an den Tisch setzen fördern. Herr, und mach die doch mundtot, die immer nur laut herumschreien. Herr, und hilf uns, dass wir den Mut gewinnen, dass wir Position beziehen für deinen Frieden, dass wir werben für den Frieden mit dir und dass wir werben für den Frieden miteinander durch unser Leben und Tun. Ja, wir bitten dich für deine Kirche, dass wir uns gut positionieren. Die einen sagen, Kirche ist viel zu politisch und andere sagen, Kirche ist viel zu unpolitisch. Herr, leite du uns doch, dass wir die Wege gehen, die gut sind, und stärke uns darin und mach uns mutig. Wir bitten dich für die, die im Dunkel sitzen, in Einsamkeit, in Schuld, in Streit, im Kranksein und Sterben. Komm du mit deinem Licht, mit Jesus Christus, und mach es hell. In der Stille wollen wir dir die Anliegen nennen, die wir selber persönlich auf dem Herzen tragen. Und gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.